Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, den 5. Vers. In Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In diesen Tagen unterhielt ich mich mit jemandem über die Einzigartigkeit der Schöpfung. Mein Besucher meinte, je älter ich werde, desto mehr staune ich. Ich denke, das geht uns nicht anders im Blick auf so manche Wahrheiten der Heiligen Schrift. Es gibt erstaunliche Aussagen in der Bibel, die uns überwältigen können, wenn wir intensiv darüber nachdenken und der Heilige Geist sie uns offenbart. Und das betrifft besonders unsere Beziehung zu Gott. Abraham wird ein Freund Gottes genannt. Und da wir dem Geiste nach Abrahams Kinder sind, sind auch wir Freunde Gottes. Es lohnt sich einmal intensiv darüber nachzudenken. Ich bin ein Freund Gottes, was das bedeutet, was das beinhaltet. Und im Hebräerbrief werden wir durch den Heiligen Geist als Brüder Jesu bezeichnet. Wir scheuen uns normalerweise davor, unseren Herrn Jesus Christus als Bruder zu bezeichnen. Und ich denke, das ist auch eine Scheu, die angebracht ist. Ich kannte jemanden, der das öffentlich tat, habe aber immer wieder ein unangenehmes Gefühl dabei gehabt, was sich dann später auch so bestätigt hat. Und doch ist es wahr, dass wir Brüder unseres Herrn Jesus sind und er der Erstgeborene ist unter den Brüdern. Ich lese dazu einmal aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Mit dem einen ist unser himmlischer Vater gemeint. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt, das ist unser Herr Jesus Christus, und die geheiligt werden, das sind wir, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und spricht, Psalm 22, Vers 23, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Also auch eine Bezeichnung für uns, die so überwältigend ist, dass wir darüber nur in Staunen geraten können und zur Anbetung kommen. Ich bin ein Bruder meines Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir können aus all dem in bestimmten Situationen unseres Lebens großen Trost schöpfen und Zuversicht gewinnen. Das Größte von allem ist wohl die Tatsache, dass Gott uns nach seinem Wohlgefallen, nach dem Wohlgefallen seines Willens dazu bestimmt hat, Gottes Kinder zu sein. Das heißt, zu Gott Vater sagen zu dürfen, das ist wohl das Größte und das Herrlichste, was von unserer Beziehung zu Gott ausgesagt werden kann und ausgesagt wird in der Heiligen Schrift. Menschen verfolgen für sich und andere ehrgeizige Ziele, doch wenn jemand sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, so hat er das Höchste erreicht. Darüber hinaus gibt es nichts Besseres und nichts Höheres. Paulus spricht davon, dass Gott uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Aber das könnte sich doch dann auch auf den Stand eines Engels beschränken. Die Engel sind Gottes Diener und leben in seiner Gegenwart. Und das ist doch ganz gewiss nichts Geringes. Wenn wir den Stand eines Engels hätten, dann wäre das schon etwas Großes, dann wäre das schon etwas Gewaltiges. Denken wir daran, dass wir gefallene Menschen sind, das heißt, dass wir Sünder sind vor Gott und nichts anderes verdient haben von Natur als den Zorn Gottes. Wenn Gott uns also würdigen würde, den Stand eines Engels zu haben vor Gott, jetzt schon im Glauben und dann einmal im Schauen in der ewigen Herrlichkeit, dann wäre das eine großartige Sache. Dann würde das bei weitem das übertreffen, was wir eigentlich zu erwarten hätten. Ich wurde an das Gleichnis vom verlorenen Sohn erinnert, Lukas Kapitel 15, wo davon die Rede ist, dass der jüngere Sohn, der ja in die Ferne gezogen war und der dann dort sein ganzes Gut verprasst hatte, dass dieser Sohn sich auf den Heimweg machte und dabei dachte, es wäre gut, wenn ich nur als Tagelöhner von meinem Vater in Zukunft angestellt würde. Also das Sohnesrecht habe ich verspielt, ich habe kein Anrecht mehr auf irgendetwas, nicht einmal darauf, als Tagelöhner von ihm eingestellt zu werden, aber das wäre etwas. Das wäre immer noch besser als das, was mir im Augenblick widerfährt. Er war inzwischen bei den Schweinen gelandet. Die Schweine galten für die Juden als unreine Tiere. Er war also tief, tief gesunken in der Ferne. Das wäre doch etwas. Da ging er in sich, so heißt es hier, und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und weiter kommt er gar nicht. Er hatte sich doch vorgenommen zu sagen: Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Dazu kommt er gar nicht. Der Vater unterbricht ihn. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her. Der Vater hat es also unwahrscheinlich eilig, seinem Sohn Gutes zu tun. Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er wurde also wieder eingesetzt als Sohn, mit all den Vorrechten, die damit verbunden waren. Was hat Gott dazu bestimmt? Was hat ihn dazu bewegt, uns zu seinen Kindern zu machen? Nun, Paulus sagt es hier durch den Heiligen Geist: In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Diese Aussage in seiner Liebe beziehen manche auch auf das, was Paulus zuvor gesagt hat, in Vers 4. Und das ist auch grundsätzlich möglich. Das können wir letztlich nicht ganz abklären, wo diese Aussage in seiner Liebe eigentlich hingehört. Wir können es aber auf beides beziehen, und beides ist richtig und gut und frohmachend. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. So könnte man es auch verstehen. Das heißt, wir sind von Gott dazu auserwählt, vor ihm zu leben, untadelig zu sein, heilig zu sein, und zwar in seiner Liebe. Das heißt, die Liebe umfasst all das, was ein geheiligtes Leben vor Gott ausmacht. Wir haben es bei der Verlesung von Vers 5 auf diesen fünften Vers bezogen und haben gesagt: In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt. Hier ging es also um den Ursprung dessen, was Gott geplant hat vor Grundlegung der Welt, was in seinem Herzen war, wozu er uns bestimmt hat, nämlich zu Kindern Gottes. Der Ursprung all dessen, was Gott denkt und was er tut, ist seine Liebe. Gott ist Liebe, so lesen wir in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief. Wir wissen, dass Gott auch zornig sein kann. Und ich lese zurzeit immer wieder auch im Alten Testament, in den Propheten. Und da wird einem deutlich, welch einen heiligen Gott wir haben. Gott droht seinem eigenen Volk, aber auch der Völkerwelt, den sogenannten Nationen, immer wieder mit seinem schrecklichen Gericht. Und Gott zieht das auch durch. Gott ist ein Gott, der zornig sein kann. Und in der Offenbarung des Johannes lesen wir, dass es Menschen geben wird am Ende dieser Weltgeschichte, die rufen werden, ihr Berge fallt über uns. Sie können den Zorn des Lammes nicht ertragen. Den Zorn des Lammes, wohlgemerkt, den Zorn des Lammes. Aber das ist nicht, das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Wenn Gott straft, wenn Gott zürnt, tut er das nie gerne. Wenn er aber Liebe übt, dann entspricht das seinem Wesen. Die Bibel sagt nicht, Gott ist Zorn, sondern sie sagt, Gott ist Liebe. Das ist der tiefste Kern, der innerste Kern seines Wesens. Und ganz besonders eben im Blick auf seine auserwählte Schar. Auf diejenigen, die er auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt und bestimmt hat, dazu seine Kinder zu sein. Aus Liebe hat er das geplant und in Liebe hat er das umgesetzt und diese Liebe war so groß, dass er seinen einzigen Sohn in den Tod gegeben hat und in das Gericht hineingegeben hat, um uns zu ermöglichen, Kinder Gottes zu sein. Dass wir sagen können, lieber Vater. Also der Ursprung seines Denkens und Handelns ist Liebe. Offensichtlich hat Gott sich von jeher danach gesehnt, zu uns die Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern zu haben. Das war ihm wohlgefällig, so lesen wir hier. Er hat uns in Liebe dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das war also sein Wille von Ewigkeit her. Das war sein Wohlgefallen. Daran hat er Freude gehabt. In einem Wort im Alten Testament heißt es, dass Gott Wohlgefallen hat an Gnade. Das entspricht seinem Wesen. Wir können das letztlich nicht ergründen, was Gott in seinem Herzen bewegt und bewegt hat. Sein Ratschluss ist unerforschlich. Wir können darüber immer nur staunen. Und je älter wir werden, desto mehr staunen wir darüber. Je mehr Raum der Heilige Geist hat in unseren Herzen, desto mehr kann er uns dieses Wesen Gottes offenbaren und auch unsere Stellung, die wir haben als Kinder vor unserem himmlischen Vater. Und darum geht es, um diese enge Beziehung eines Kindes zum Vater. Gott sehnt sich also danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Schon allein dieser Satz ist so gewaltig und so groß, dass er uns Anlass geben sollte, darüber intensiv nachzudenken, nachzusinnen. Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, es hat mich danach verlangt, mit euch das Abendmahl, das Passamahl zu nehmen. Was wäre das für eine Sache, wenn wir das besser und tiefer begreifen und ergreifen könnten? Gott will nicht in erster Linie, dass wir ihm dienen, sondern dass wir mit ihm innige Gemeinschaft haben. Unsere Gemeinschaft ist, so sagt der Apostel Johannes, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihm zu dienen kommt erst danach. Woran Gott ein unendliches Interesse hat, ist, dass wir eine innige Beziehung zu ihm pflegen, eine Liebesbeziehung zu ihm pflegen, wie ein Kind zu seinem Vater. Kommen wir noch einmal zurück auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man sagt ja, der eigentlich verlorene Sohn sei der zweite, der ältere gewesen, dieser Selbstgerechte, der immer schön brav zu Hause geblieben ist und jeden Tag aufs Feld hinausging und schwer arbeitete, schuftete. Die Frage ist, aus Liebe zum Vater, als ein Sohn, als ein Freier oder aber wie ein Knecht, wie ein Tagelöhner. Und das Letztere ist tatsächlich der Fall gewesen. Und das zeigt sich dann auch in dem Gespräch, das er mit seinem Vater hatte, dass es in seiner Beziehung zu seinem Vater nicht stimmte. Er lebte tatsächlich im Hause seines Vaters wie ein Knecht, wie ein Sklave, der täglich darum bemüht war, seinem Vater wohlgefällig zu sein, um bestimmte Wohltaten von ihm zu empfangen. Und der Vater sagt zu ihm: Hör mal, mein Sohn, dir gehört doch alles, du bist doch mein Sohn. Versteh das doch einmal. Du darfst doch nehmen, du darfst auch mal zusammen mit deinen Freunden fröhlich sein. Greif doch nur zu. Aber jeden Tag ging dieser Sohn hinaus aufs Feld, ackerte, schuftete, wie er dann später zu seinem Vater vorwurfsvoll sagte: Und du hast mir nie einen Bock gegeben, um mit meinen Freunden einmal ein fröhliches Fest zu feiern. Jetzt aber, wo dieser dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, wo dieser dein Sohn nach Hause gekommen ist, der sein Gut verprasst hat, da feierst du mit ihm ein fröhliches Fest, ich verstehe dich nicht. Und wir sehen, dass dieser zweite Sohn, der immer ganz nah beim Vater gewesen ist, übrigens ein Bild für das Volk Israel, der immer in seiner Nähe lebte, im Grunde genommen ganz fern war von seinem Vater. Darum sagt man eben auch, er war der eigentlich Verlorene, dieser Selbstgerechte. Das ist eine große Not, wenn es nicht stimmt, in der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat ein Verlangen danach, auch den älteren Sohn hineinzurufen in die Gemeinschaft mit ihm. Komm doch rein, sei doch fröhlich mit uns, feier doch mit uns. Dein Bruder, er war tot, er ist doch mein Sohn, es ist immer noch. Er ist jetzt lebendig geworden, komm, wir haben doch Grund uns zu freuen. Aber dieser zweite Sohn kannte keine Freude. Er kannte sie nicht, er war selbstgerecht. Er kam von seiner Leistung her. Und auch wir in der Gemeinde Jesu, die wir grundsätzlich wissen, worum es eigentlich geht und dass wir von nichts anderem leben als von der Gnade Gottes, haben hier immer wieder neu es zu lernen. Es geht in erster Linie um die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Dann erst ums Dienen. Nicht vorher. Genau das ist es, was der erhöhte Herr an der Gemeinde zu Ephesus dann später zu tadeln hatte. Wenn wir uns den Epheserbrief durchlesen, dann lernen wir wunderbare Wahrheiten, in welch einer Höhe befand sich diese Gemeinde, auf welch einer Höhe befand sie sich damals, welch einen herrlichen Einblick hatte sie in die Herrlichkeiten Gottes. Und nun war sie tief gefallen. Warum? Was macht der Herr, der erhöhte Herr dieser Gemeinde zum Vorwurf? Er lobt sie zunächst einmal, sie war unwahrscheinlich eifrig. Sie war darauf bedacht, dem Herrn mit ganzer Hingabe zu dienen und für ihn da zu sein. Und der Herr sagt: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was bedeutet das? Diese Gemeinde erkannte nicht mehr, dass es in erster Linie auf die Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, mit dem Vater im Himmel ankommt. Das ist zunächst einmal das Entscheidende. Und ich werde erinnert an ein Wort, das einmal der ehemalige Direktor der evangelischen Gesellschaft, er war es nur kurze Zeit, gesagt hat: sei erst Gottes Kind und dann Gottes Diener. Erst Gottes Kind. Das heißt, es geht erst um die Gemeinschaft als Kind Gottes mit deinem himmlischen Vater. Und dann diene ihm aus Dankbarkeit. Nicht um irgendetwas zu bekommen, sondern weil du schon in ihm alles hast. Weil du ein Kind Gottes bist. Das ist das Entscheidende. Das tiefe Bewusstsein der Gotteskindschaft ist eine Wirkung, ist eine der herrlichsten Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist etwas ganz Großes, wenn uns das immer wieder bewusst wird. Ich bin ein Kind Gottes und ich darf sagen, lieber Vater, zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, lieber Vater, er ist mein Vater, mein himmlischer Vater. Vertrauter geht's eigentlich gar nicht. Dabei unterscheidet die Bibel zwischen der Gotteskindschaft durch die Wiedergeburt und durch die Annahme an Sohnesstatt. Das müssen wir unterscheiden, also der Kindschaft durch Adoption. Zunächst einmal geht es um die Kindschaft durch die Wiedergeburt. Wir sind gezeugt durch das Wort der Wahrheit, so sagt uns Jakobus. Der Same der Wiedergeburt ist das Wort Gottes, nichts anderes. Nur durch das Wort Gottes kann ein Mensch wiedergeboren werden, das heißt ein Kind Gottes werden, durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das eine, hier haben wir Teil oder sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Und dann gibt es eben die Möglichkeit der Gotteskindschaft, oder das ist ein anderer Aspekt der Gotteskindschaft, durch Adoption, durch Annahme an Sohnesstatt. Und genau das Wort gebraucht der Apostel Paulus hier im Epheserbrief Kapitel 1, wie auch im Römerbrief Kapitel 8. Wenn er hier sagt, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da geht es also um die Annahme an Sohnesstatt, um die Adoption. Paulus gebraucht hier also einen Fachbegriff aus dem römischen Recht. Alle Rechte innerhalb der alten Familie gingen verloren, wenn ein Kind adoptiert wurde, und alle Rechte eines Sohnes in der neuen Familie wurden erworben. Das Leben, das der Adoptierte zuvor geführt hatte, galt als vollständig ausgelöscht. Selbst Schulden, die er zu jener Zeit gemacht hat, brauchten nicht bezahlt zu werden. Da geht es also um eine Rechtsstellung, die aber nicht ausschließt, dass es zu einer innigen Beziehung kommt zwischen Vater und Adoptivsohn oder Adoptivtochter. Damit ist eine besondere Stellung und sind besondere Privilegien verbunden. Zum Ersten, es ist an sich schon ein Vorrecht, Gott als Vater anrufen zu dürfen. Im Alten Testament kommt das eigentlich verhältnismäßig selten vor, dass Gott als Vater bezeichnet wird. Und die Juden hatten auch eine berechtigte, möchte man sagen, sie kamen ja vom Gesetzesbund her, eine berechtigte Scheu davor, Gott als Vater anzusprechen. Das war also etwas sehr Ungewöhnliches, was der Herr Jesus tat, der ja immer wieder von seinem Vater sprach. Das war etwas Ungewöhnliches für die Juden. Gott war ihnen so heilig, und das ist er ja auch, dass zwischen ihnen und Gott immer ein großer Abstand, eine große Distanz bestand. Und da wagten sie es nicht, ihn als Vater anzusprechen. Das ist im Grunde genommen das Gegenteil, das Gegenstück von dem, was wir heute auf der anderen Seite haben, wo man kaum noch Ehrfurcht hat vor dem lebendigen Gott, wo es manchmal so aussieht, als wollte man unseren himmlischen Vater so auf die Schultern klopfen. Das spiegelt sich natürlich auch im irdischen Leben dann wieder in der Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, oftmals kein Respekt mehr vor den Eltern. Aber wenn wir von dieser Beziehung sprechen zwischen Gott, unserem Vater, und wir als Kindern Gottes, als Kinder Gottes, dann schließt das niemals Respekt und Ehrfurcht aus. Aber da haben wir heute die andere Seite. Das ist ja immer so. Entweder man fällt von der einen Seite vom Pferd oder aber auch von der anderen Seite. Heute haben wir es mehr mit der anderen Seite zu tun. Ja. Also es ist an sich schon ein großes Vorrecht, dass wir sagen dürfen, lieber Vater. Und so finden wir es dann auch im Neuen Testament. Wir lesen dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 8, den 15. Vers. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Auch hier ist der Heilige Geist gemeint, der zunächst einmal sein Werk tut zur Überführung von Sünde, der den Menschen dahin führt, ihm deutlich zu machen, wie gebunden er ist von Natur aus an die Sünde, unter die Sünde versklavt. So lesen wir Römer Kapitel 7. Insofern wird er hier genannt ein knechtischer Geist. Zunächst einmal geht ein knechtischer Geist, also der Heilige Geist, der den Menschen von der Sünde überführt, immer voraus. Aber jetzt, sagt der Apostel Paulus, jetzt habt ihr nicht mehr diesen knechtischen Geist, dass ihr euch abermals fürchten müsstet vor Gott, Angst haben müsstet vor dem Zorn Gottes, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, das heißt, lieber Vater. Das ist also eine gewaltige Sache, wenn jemand das sagen kann. Und ich frage uns jetzt, und ihr müsst euch selbst diese Frage vorlegen, könnt ihr das so von Herzen sagen? Könnt ihr zu Gott sagen, lieber Vater? Und das ist hier keine kühle und keine kalte Angelegenheit. Das Wort, das Paulus hier gebraucht für rufen, ist ein sehr emotionales Wort. In der Regel wollen wir ja mit Emotionen wenig zu tun haben. Aber wenn wir wirklich ergriffen sind vom Evangelium und wenn wir auch von dieser Tatsache ergriffen sind, dass Gott unser Vater ist, dass wir sagen dürfen, lieber Vater, und dass wir Gottes Kinder sind, mit allen Vorrechten, die damit verbunden sind, dann kann uns das nicht kalt lassen. Dann ist das verbunden mit tiefen inneren Empfindungen. Nennen wir das ruhig Emotionen. Das kann gar nicht anders sein. Genau das ist es, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wir haben einen kindlichen Geist, einen Geist der Adoption, hier haben wir wieder dasselbe Wort, empfangen, durch den wir rufen, durch den wir schreien. Aber, das heißt, lieber Vater, da legen wir unser ganzes Herz hinein, wenn wir zu Gott beten. Besonders, wenn wir alleine sind im Umgang mit unserem himmlischen Vater, im sogenannten stillen Kämmerlein, schütten wir unser Herz vor ihm aus. Und dann sagen wir das aus der Tiefe unseres Herzens, lieber Vater. Das ist eine herrliche Sache. Auch der Galaterbrief spricht davon, Galater Kapitel 4, die Verse 4 bis 6, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Herr Jesus Christus war also den Geboten Gottes völlig verpflichtet, damit er die, die unter dem Gesetz waren, unter der Herrschaft des Gesetzes waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Es ist also der Geist Jesu, es ist der Geist des Heiligen, der Heilige Geist selbst, der dieses aber lieber Vater in uns wirkt. Der Geist der Sohnschaft, der Adoption. Zweitens, wir sind Erben Christi durch die Adoption als Kinder Gottes. Jetzt schon haben wir Teil an allem, was dem Sohn gehört. Alles, was sein ist, ist unser, durch den Glauben. Wir dürfen alles in Anspruch nehmen. Denken wir noch einmal an den zweiten Sohn. Was sagt der Vater zu dem älteren Sohn? mein lieber Sohn, alles, was mein ist, ist dein, gehört dir, greif doch zu. Er fordert ihn damit auf, zuzugreifen. Es gehört alles im Grunde genommen dir. Und so gehört alles, was Christi ist, der Gemeinde Jesu, jetzt schon im Glauben. Wir dürfen es ergreifen, auch für uns ganz persönlich, was es auch immer sein mag. Wo du auch immer einen Mangel hast, du darfst zu ihm hinkommen, darfst sagen, Vater im Himmel, alles, was dein ist, ist mein. Ich habe dieses und jenes nötig zur Verherrlichung deines Namens. Ich brauche es unbedingt. Und Gott wird es uns schenken. Jetzt also schon sind wir Erben Christi, haben Anteil an seiner Herrlichkeit durch den Glauben. Und einst, ihr Lieben, das kommt ja dann noch. Die Vollendung kommt ja noch. Und wir sollten uns darauf freuen. Und das ist Sinn und Zweck dieser Adventszeit, dass wir sagen können, Herr Jesus Christus, komme bald. Am besten heute noch. Und das darf natürlich nichts Gekünsteltes sein, sondern das muss echt sein in unseren Herzen. Herr Jesus, wenn du heute kämst, würde ich mich von Herzen freuen. Lieber heute als morgen. Schon allein aus diesem einen Grunde, weil der Vater dadurch verherrlicht wird, wenn Christus wiederkommt. Kommt Gott endlich zu seinem Recht in dieser Welt. Sein Name wird überall in den Schmutz gezogen. Er wird überall entehrt, auch von uns oft genug. Wie viel Schande haben wir ihm schon bereitet. Und dann kommt dieser große Tag, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird ja auch die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Die ganze Erde, so sagt der Prophet Habakuk, wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Schon deshalb sollten wir ein Verlangen danach haben, dass der Herr Jesus Christus bald, ganz bald wiederkommt. Am besten heute noch. Und dann wird auch unser Leib erlöst werden. Wir kennen alle das Wort aus dem 1. Korintherbrief, dass Gott uns, Christus uns gemacht ist zur Weisheit. Und dann setzen wir hinter Weisheit einen Doppelpunkt. Nämlich Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und was ist hier mit Erlösung gemeint? Unseres Leibes Erlösung. Unseres Leibes Erlösung, das heißt, wir werden einen neuen Leib bekommen. Der alte Leib wird ins Grab gelegt und wir werden auferstehen zur Herrlichkeit Gottes. Wir werden einen neuen Leib haben, der hineinpasst in die Gegenwart Gottes. Wenn Gott uns jetzt in diesem Augenblick mit seiner ganzen Fülle, mit der Fülle, die wir einmal haben werden im Himmel, bedenken würde, wenn er uns erfüllen würde mit seiner göttlichen Liebe, in der Weise, wie es einmal sein wird, wenn wir ihn schauen werden, dann könnten wir das auch leiblich gar nicht ertragen. Wir könnten das gar nicht aushalten. Aber dann werden wir es ertragen können, weil wir einen neuen Leib haben werden, erfüllt mit vollkommener Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind also Erben Christi, Miterben Christi. Und drittens, wir dürfen jetzt schon an seiner starken Hand durch diese Zeit und Welt und durch mancherlei Finsternis und Trübsal gehen. An seiner starken Vaterhand. Da wurde ich erinnert an eine Andacht, die ich einmal gelesen habe, die mich doch auch bewegt hat. Und ich dachte, das passt auch zu dem, was wir heute Morgen hier im Gottesdienst bewegen, in der Predigt. Ein schottischer Evangelist erinnert sich an seine Jugendzeit, als er, wenn er sich auf dem Heimweg befand von der Arbeit, immer durch einen dichten, finsteren Wald und einen breiten Hohlweg gehen musste. Und da schreibt er, der Hohlweg war dafür berüchtigt, gefährliche wilde Tiere und Räuber zu beherbergen. Oft wurde es dunkel, noch ehe ich den Wald hinter mir hatte. Wie fürchtete ich mich immer vor der letzten Wegstrecke? Vielleicht fürchtet sich auch unter uns jemand vor der letzten Wegstrecke. Das könnte doch sein. Ich zitterte jedes Mal vor Angst, wenn ich durch diesen Hohlweg musste. Eines Nachts war es besonders dunkel. Dennoch merkte ich, dass sich irgendetwas auf mich zubewegte. Sicher war es ein Räuber. Ich hörte eine laute Stimme rufen und ihr unheimlicher, hohler Klang ließ mir das Blut in den Adern gerinnen. Ich dachte, mein letztes Stündlein sei gekommen. Und da kam ein zweiter Ruf. Und diesmal konnte ich die Stimme deutlich erkennen. John, bist du es? Es war die Stimme meines Vaters. Er hatte gewusst, wie ich mich vor dem Hohlweg und der Finsternis im Wald fürchtete und war mir entgegengegangen. Er ergriff mich bei der Hand und legte seinen Arm um meine Schultern. Das war der schönste Gang meines Lebens. Sein Erscheinen verwandelte den dunklen, unheimlichen Weg. Und so führt uns unser himmlischer Vater an seiner starken Hand auch durch das letzte Tal der Todesschatten hindurch, hinein in seine ewige Herrlichkeit. Und niemand von seinen Kindern wird fehlen, ihr Lieben. Niemand. Keiner wird zurückbleiben. Alle werden sie ans Ziel kommen. Jedes seiner Kinder, jedes von denen, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt und dazu bestimmt hat, Kinder Gottes zu sein. Sie werden alle ohne Ausnahme ans Ziel kommen. Da setzt Gott seine ganze Ehre da hinein. Keiner wird auf der Strecke bleiben. Und insofern haben wir durch das, was Gott in Christus getan hat, mehr als was Adam und Eva gehabt haben. Im Paradies. Sie konnten abfallen von Gott. Ein Kind Gottes in unserer Zeit kann nicht mehr abfallen von Gott. Es kann wohl hier und da sündige Wege gehen und straucheln und fallen. Aber letztlich kann es nicht abfallen, sondern der Herr wird mit seiner starken Hand, unser Vater im Himmel, wird mit seiner starken Hand dafür sorgen, dass wir ans Ziel kommen. Wir haben also mehr als das, was Adam und Eva hatten. Und das ist das Große an unserem Gott, und das ist typisch für ihn. Dass Gott immer etwas Besseres hat, als das, was wir durch die Sünde verloren haben. Etwas Besseres für uns, das ist unglaublich. Als das, was wir durch die Sünde verloren haben. Denn das, was kommen wird, die Vollendung, die Herrlichkeit, die neue Welt, das ist viel, viel mehr und viel größer und viel herrlicher als das, was Adam und Eva im Paradies gehabt haben und was sie verloren hatten. Das dürfen wir auf uns persönlich auch anwenden. Da, wo du eigene Wege gegangen bist und hast versagt und denkst, das war verlorene Zeit und bist traurig darüber, dass du Gott betrübt hast und Buße darüber tust und bekennst es als Sünde und glaubst an die Vergebung, dann macht Gott noch etwas Wunderbares daraus. Etwas Besseres, als hättest du nicht gesündigt und wärest du immer in der Spur gewesen. Fasse es, wer es fassen kann, ihr Lieben. Ja? Das ist Gottes Liebe und Gottes große Gnade im Umgang mit seinen Kindern. Und dann können uns die vielen Menschen leid tun. Ja, das sollte wirklich so sein. Sie können uns leid tun, die keine Kinder Gottes sind. Denn es ist durchaus nicht so, dass sie alle Gotteskinder sind. Wie man es heute immer wieder von den Kanzeln hört, sind doch alle Gotteskinder. Ja, alle kommen wir in den Himmel. Nein, sind nicht alle Gotteskinder. Wir sind wohl alle Gottes Geschöpfe, von Gott geschaffen. Und Gott hat ein Recht an uns von daher. Aber Kind Gottes ist man nur durch den Glauben an Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg und darum sagt Paulus, und damit kommen wir zum Schluss, hier an dieser Stelle, durch Jesus Christus. Paulus sagt im Galaterbrief, wir sind alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Glaubst du an den Herrn Jesus? Glaubst du daran, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat? Dass er sein Blut für dich, Sünder, vergossen hat? Glaubst du an ihn? Dann hast du ewiges Leben. Dann bist du ein Kind Gottes. Und der Vater im Himmel hat dich unendlich lieb und wird dich ans Ziel ewiger Herrlichkeit bringen. Und so wollen wir Gott preisen und loben mit den Worten hier im Epheserbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen.